Dankeschön. Wir wünschen uns, Jesus ähnlicher zu werden. Wir wünschen uns Veränderungen in unserem Leben und trotzdem sind wir immer wieder mit Enttäuschung konfrontiert. Wir wünschen uns Veränderungen und es gibt trotzdem so Bereiche in unserem Leben, wo die Veränderung einfach nicht kommt, wo wir Schritte gehen wollen und es einfach nicht klappt. Ich will Jesus ähnlicher werden und dann habe ich trotzdem so Punkte, wo ich es einfach nicht schaffe, diese Schritte zu gehen, die ich so gerne gehen wollen würde. Und genau darum wird es heute gehen. Was ist, wenn du enttäuscht bist von dir selber? Wenn wir uns das Thema anschauen, dann gibt es jetzt nicht so einen 3-Schritte-Plan, den man machen kann. So die 3 Schritte und du wirst nie wieder enttäuscht von dir selber sein. Das geht leider nicht. Das Thema ist ein bisschen komplex, wo du auch schauen kannst, wo das alles herkommen kann. Aber wir werden schauen, was denkt Gott eigentlich über dieses Thema und was kann eine Hilfe sein, damit umzugehen. Wenn du enttäuscht bist von dir selber, kann es unterschiedliche Gründe geben. Zum einen gibt es so praktische Gründe. Wenn du dir wünschst, morgens nicht mehr zu verschlafen, und es dir so schwer fällt und jeden Morgen wieder verschläfst, aber jede Nacht bis 3 Uhr Netflix schaust, wäre das so ein praktischer Grund, warum du dich vielleicht nicht veränderst. Genauso, wenn du dir morgens vergisst, den Wecker zu stellen. Dann gibt es so emotionale Gründe. Viele von uns schleppen emotionalen Ballast mit sich rum. Emotionale Wunden, die sie nicht angegangen sind, ungelöste Probleme. Und auch das können so Punkte sein, wo wir nicht die Veränderung erleben, die wir uns so sehr wünschen. Auch Beziehungen spielen eine Rolle. Wenn du gesund werden willst, aber dich mit Menschen umgibst, die ungesunde Verhaltensweisen haben, wird es dir schwerer fallen, gesund zu werden. Wenn du ein Problem mit Alkohol hast, aber dich nur mit Alkoholikern umgibst, wird es dir schwerer fallen, davon loszukommen. Und dann gibt es noch so körperliche Gründe. Es gibt genetische Veranlagungen, es gibt Krankheiten, die uns vielleicht daran hindern, Schritte in unserem Leben zu gehen. Im Kern, warum die meisten Menschen sich aber nicht verändern und diese Veränderung einfach nicht kommt, sind aber meistens geistliche Probleme. Menschen spüren eine Leere und eine Sehnsucht in sich und sie versuchen es mit etwas zu füllen, was nicht Gott ist. Und so kommen destruktive Verhaltensweisen in unser Leben hinein. Okay, aber wie schaffen wir es jetzt? Wie schaffen wir es jetzt, diese Enttäuschung hinter uns zu lassen und nie wieder enttäuscht von uns selber zu sein? Es gibt tatsächlich eine Sache, die du machen kannst und du wirst nie wieder enttäuscht von dir selber sein. Wenn du diese eine Sache machst, wirst du nie wieder enttäuscht sein. Mach einfach keine Fehler. Wenn du keine Fehler machst, wirst du auch nie wieder enttäuscht von dir selber sein. Gar kein Problem, oder? Das Problem mit uns Menschen ist allerdings, dass wir immer wieder Fehler machen. In Römer 3 steht, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Es hat mit Adam und Eva angefangen. Gott hat die Welt geschaffen, es war schön, es gab keine Probleme, keine Enttäuschung. Es muss so schön gewesen sein. Und dann kam dieser eine Fehler. Dann sündigten Adam und Eva und diese Enttäuschung war präsent. Dieser eine Fehler und die Enttäuschung über sich selbst war da. Und Adam und Eva waren so enttäuscht über sich selber, dass sie eine unglaubliche Scham empfunden haben und sich vor Gott versteckt haben. Jetzt könnte man so denken, okay, wenn ich enttäuscht bin von mir selber, motiviert es mich doch eigentlich weiterzukommen und Schritte zu gehen. Aber wenn ich mir so das erste Buch der Bibel anschaue, dann sehe ich eigentlich nur so eine Abwärtsspirale, wie es eigentlich schlimmer und schlimmer und schlimmer wurde. Wir müssen uns nur die Geschichte von Kain und Abel anschauen, wo es anfing mit Neid und aus diesem Neid wurde eine unglaubliche Wut, aus diesem Wut eine Hass. Und dieser Hass hat Kain dazu gebracht, seinen Bruder zu erschlagen. Und auch danach wurde es nicht wirklich besser. Wenn wir Enttäuschungen in unserem Leben erleben, dann haben wir meistens so eine Strategie, dass wir denken, wir müssen es aus eigener Kraft jetzt schaffen, voranzugehen. Und vielleicht kennst du das auch, du machst einen Fehler und diese Enttäuschung ist präsent und du machst einen Fehler und auf einmal ist dieses Gefühl von dieser Enttäuschung von mir selbst wieder da. Du nimmst dir vor, deine Kinder liebevoll und wertschätzend zu behandeln und geduldig mit ihnen zu sein. Und dann platzt dir doch wieder der Kragen und du schreist sie doch wieder an und du bist enttäuscht von dir selber. Oder du sagst, ja, okay, dieses Mal schaffe ich es, meine Hausarbeit rechtzeitig abzugeben und ich werde früh genug anfangen, ich mache mir einen Plan und ich werde einfach das richtig gut durchstrukturieren und dann schreibst du es doch alles wieder eine Nacht vorher und du bist enttäuscht von dir selber. Oder du sagst, ich will meine Ängste überwinden und dieses Jahr schaffe ich es. Ich werde mutig und ich werde aus meiner Komfortzone rausgehen und ich werde gehen und ich werde es schaffen und dann kommt die Angst doch wieder hoch und du traust dich nicht, diese Schritte zu gehen und bist enttäuscht von dir selber. Oder du sagst, dass du gesünder leben willst. Du willst mehr Sport machen, gesünder essen, immer 8 Stunden schlafen und dann schaffst du es doch wieder nicht und diese Enttäuschung in deinem Leben ist präsent. Wenn wir Enttäuschung erleben, haben wir so Herangehensweisen, wie wir damit umgehen. Wir versuchen aus eigener Kraft, uns neue Verhaltensweisen anzutrainieren, um nicht wieder die gleichen Enttäuschungen und die gleichen Fehler erleben zu müssen. Wir versuchen, neue Dinge, neue Sachen zu machen, um nicht wieder mit den gleichen Enttäuschungen konfrontiert zu werden. Und wir leben in so einer Gesellschaft der Selbstoptimierung. Es geht um ständige Selbstverbesserung, um noch mehr Selbstkontrolle, das Beste aus sich rauszuholen. Es geht darum, so viel wie möglich aus eigener Kraft an seinem Verhalten was zu ändern, damit man nicht enttäuscht von sich selber ist, damit man immer besser wird. Diese Herangehensweise nennt man auch Religion. Religion sagt, streng dich mehr an. Versuch es noch ein bisschen härter. Komm, gib dir noch ein bisschen mehr Mühe. Dann wirst du es schon schaffen. Ich bin tatsächlich nicht die ordentlichste Person. Meine Eltern lachen schon. Die kennen nämlich noch mein Kinderzimmer. Und mir fällt es sehr schwer, Ordnung zu halten. Ich mag Ordnung eigentlich ganz gerne, aber es fällt mir so schwer, Ordnung zu halten. Und ich mag es einfach nicht aufzuräumen. Mein Mann übrigens auch nicht. Das Problem ist, dadurch ist es meistens ein bisschen chaotisch in unserem Alltag. Wenn wir dann Besuch einladen, haben wir meistens erstmal ein bisschen Stress, Ordnung zu schaffen. Jetzt habe ich mir so in den letzten Jahren so eine Strategie entwickelt, wie ich es schaffe, so schnell wie möglich, so viel wie möglich aufzuräumen, damit es schön ordentlich ist, wenn der Besuch dann kommt. Nämlich Schränke. Die kann man nämlich aufmachen, alles schön schnell reinstopfen und dann die Schränke wieder zumachen. Dann ist es relativ schnell ordentlich, du hast viel mehr Zeit für andere Sachen, aber das Problem dabei ist, eigentlich weiß ich, dass es gar nicht aufgeräumt ist und wenn der Besuch dann da ist, spüre ich manchmal diesen Druck in mir. Was ist, wenn ich jetzt irgendwas aus diesen Schränken brauche und ich diese Schranktür aufmache und man das Chaos da drin sieht? Genauso funktioniert Religion. Ich gebe nach außen hin vor, dass es aufgeräumt ist, aber in mir drin herrscht Chaos. Ich gehe die Dinge von außen an, von außen räume ich auf, aber die Wurzeln im Innern bleibt unverändert. Nach außen hast du vielleicht mit dem Rauchen aufgehört, aber innerlich hast du immer noch diesen Stress in dir und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Nach außen bist du vielleicht die liebevollste Mama, die es gibt und du gehst super gut mit deinen Kindern an, du schreist sie niemals an, aber wenn du dann abends ins Bett fällst und deine Kinder schlafen, bist du völlig fertig und völlig am Ende deiner Kräfte. Vielleicht hast du auch nach außen hin das perfekte Leben. Du bist immer gut drauf, du ernährst dich gesund, du hast keine Süchte, du machst Sport, du hast den perfekten Job, du bist immer gut drauf und die Leute mögen dich, aber du weißt, dass in dir drin Chaos herrscht. Religion sagt, streng dich mehr an. Ich will eigentlich das Gute tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wir versuchen immer wieder das Beste zu tun und scheitern daran, weil wir versuchen, diese Probleme aus Religion anzugehen. Und genau das kritisierte Jesus bei den Pharisäern. Die Pharisäer waren so die Leute, wo man sagen konnte, okay, die haben ihr Leben im Griff. Zu denen ist man hingegangen, wenn man einen Ratschlag haben wollte. Die kannten nämlich jedes Gebot. Die wussten immer, was zu tun ist. Aber Jesus hat sie durchschaut und hat sie damit konfrontiert. In Matthäus 23 steht, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr reinigt das Äußere eurer Bechern und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeigt von Raubgier und Maßlosigkeit. Du verblendeter Pharisäer, sorg zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist und dann wird auch das Äußere rein sein. Religion versucht, die Dinge von außen zu betrachten, von außen zu verbessern, von außen zu verschönern. Wenn Religion mit Enttäuschung konfrontiert ist, macht Religion eigentlich Folgendes. Religion versucht es zumindest. Religion verschleiert und versteckt. Religion versucht nach außen hin, es perfekt aussehen zu lassen, aber die Enttäuschung ist immer noch da. Religion geht die Sachen von außen hin an, aber die Wurzel im Innern wird nicht gelöst. Die Enttäuschung ist immer noch da, aber nach außen hin scheint das Leben gut zu sein und das Problem weg zu sein. Doch im Innern spürt man, okay, eigentlich ist es immer noch da. Religion sagt, streng dich mehr an. Doch wahre Veränderung kommt nur aus der Kraft der Gnade heraus. In Epheser 3, Vers 16 steht, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Gott will dich von innen heraus verändern. Er will dir die Kraft geben, stark zu werden. Er will dir die Kraft geben, die Dinge anzugehen. Wenn du dein Verhalten änderst, aber die Wurzel im Innern nicht angehst, wird das Verhalten entweder zurückkommen oder es wird dich unglaublich viel Kraft kosten, diese Fassade der Religion, diese Fassade des Alles Gutes aufrechtzuerhalten. Religion ist das, was wir aus eigener Kraft tun. Gnade wirkt durch den Heiligen Geist in uns. Religion sagt, streng dich mehr an. Gnade sagt, vertraue mehr. Und Gnade ist immer ein Geschenk. Es ist nichts, was wir aus eigener Kraft tun können. Gnade, die Gunst, das Wohlwollen Gottes, das ist nichts, was wir uns irgendwie erarbeiten können. Und wir Christen ticken ganz oft so, dass wir dieses Geschenk aus Gnade annehmen, dass wir sagen, ja, Jesus, ich will dir mein Leben geben und ich will diese Rettung für mich annehmen und ich nehme es aus Gnade an. Aber sobald wir diese Entscheidung getroffen haben, fallen wir wieder in Religion und denken, okay, jetzt muss ich ja ein guter Christ werden. Also habe ich immer meine Bibel dabei und ich bete auch immer laut und ich sitze auch immer in der ersten Reihe und ich gebe mir ganz viel Mühe. Ich bin auch immer schön großzügig. Schön so, dass es alle sehen. Ich muss ja ein guter Christ sein. Dabei ist die Gnade, die dich gerettet hat, auch die Gnade, die dich verändert. Den Satz, den ich momentan zu Hause am öftesten höre, ist, mehr alleine machen. Mia macht das. Unsere Tochter Timea ist nämlich jetzt gerade 2 und sie ist so mitten in ihrer Autonomiephase. Das heißt, sie will alles alleine machen. Alleine die Windel wechseln, alleine Hände waschen, alleine Zähne putzen, alleine die Milch ins Müsli kippen und sich alleine anziehen. Das heißt, wir müssen uns morgens jetzt noch mehr Zeit einplanen, um einigermaßen pünktlich aus dem Haus zu kommen. Dann fängt die Mia nämlich an, alleine ihre Schuhe anzuziehen. Das klappt schon ganz gut. Dann alleine ihre Jacke anzuziehen. Das geht auch schon. Und dann will sie alleine ihre Jacke zumachen. Das Problem ist, das mit dem Reißverschluss ist noch ein bisschen schwer für sie. Und dann darfst du aber nicht den Fehler machen, zu früh deine Hilfe anzubieten. Dann kommt direkt wieder ein, nein, Mia macht das. Okay. Also geben wir ihr Zeit und wir stehen daneben und wir gucken zu, wie sie versucht, ihren Reißverschluss zuzumachen. Das erste Mal, das zweite Mal und nochmal. Und von Mal zu Mal wird sie immer frustrierter und frustrierter, dass es einfach nicht klappt. Und ich stehe dann da und ich denke mir, warum ist es so schwer für sie, nach Hilfe zu fragen? Ich meine, ich stehe doch da, ich will es ihr beibringen, ich will mir die Zeit nehmen, ihr zu helfen. Ich frage mich, wie oft Gott in meinem Leben so dasteht. Neben mir steht und mir helfen will, seine Hilfe anbietet, aber ich immer noch versuche, meine Enttäuschung und meine Probleme von alleine anzugehen und sage, nein, Becky macht das. Und Gott will mir einfach helfen und sagen, vertrau mir doch. Und ich versuche, meine Probleme noch alleine anzugehen. Nein, Becky macht das. Ich will das machen. Ich schaffe das schon. Gib mir, ich will es nur noch einmal versuchen. Vielleicht sind wir so enttäuscht von uns selber, weil wir uns haben täuschen lassen, dass wir es alleine schaffen müssen. Vielleicht sind wir so enttäuscht von uns selber, weil wir uns haben täuschen lassen, dass wir es ohne Gott schaffen. Aber nach Hilfe zu fragen, ist niemals ein Zeichen der Schwachheit. Nach Hilfe zu fragen, ist ein Zeichen der Weisheit. Das bedeutet, dass ich ehrlich werde und zugebe, dass ich es nicht aus eigener Kraft heraus schaffe. In 2. Korinther 12, Vers 9 steht: Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und noch mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Paulus hat's verstanden. Nicht, wenn ich mir noch mehr Mühe gebe, wenn ich noch mehr investiere, wenn ich noch mehr tue, werde ich verändert, sondern dann, wenn ich ehrlich werde, meine Schwachheit rühme, zugebe, dass ich es nicht alleine schaffe, dann wird Gottes Kraft in mir wirken. Meine Aufgabe ist es nicht, noch mehr zu versuchen, noch mehr zu tun, noch mehr zu leisten. Meine Aufgabe ist es, noch mehr zu vertrauen. Und dieses Vertrauen zu lernen, das macht uns stark. Wir wünschen uns oft, dass Veränderung von heute auf morgen mit einem Gebet passiert. Und ich meine, solche Wunder gibt es, wo Menschen einmal beten und ein Wunder passiert. Wo Menschen einmal beten und ihre Ängste werden befreit. Wo Menschen einmal beten und ihre Krankheiten verschwinden und sie werden geheilt. Und ich liebe diese Geschichten und ich liebe diese Wunder, weil sie zeigen, was für eine Macht Gott hat. Aber die meiste Veränderung passiert in einem Prozess. Das bedeutet nicht, dass dieser Prozess weniger kraftvoll ist. Dieselbe Kraft, die diese Wunder vollbringt, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist auch die Kraft, die in dir wirkt, wenn du Veränderungen im Prozess erlebst. Aber Gott ist nicht nur interessiert daran, die Lasten aus unserem Leben rauszunehmen. Er will uns auch die Möglichkeit geben, dass wir Vertrauen lernen, dass unser Herz heil wird, dass wir immer mehr lernen, uns auf ihn zu verlassen. Meine Aufgabe ist es, ehrlich zu werden, die Dinge ans Licht zu holen und Gott zu vertrauen. Das ist Stärke. Wenn ich nicht versuche, der perfekte Christ zu sein, sondern wenn der perfekte Christus in mir zum Vorschein kommen darf. Du bist nur so stark, wie du ehrlich bist. Du bist nur so stark, wie du ehrlich bist vor anderen Menschen und vor dir selbst. Und ich muss sagen, mir fällt es ziemlich schwer, nach Hilfe zu fragen. Und ich habe tatsächlich auch ziemlich Angst, hier auf dieser Bühne zu stehen. Und als Stefan mich gefragt hat, habe ich einfach geschrieben, ja, ich traue mich zwar nicht, aber ich sage jetzt einfach mal ja. Weil ich dachte, jetzt überwinde ich mal meine Ängste und ich traue mich. Und ich bin auch relativ motiviert in die Vorbereitung reingestartet. Und relativ schnell habe ich gemerkt, dass diese Ängste wieder hochkommen, dass dieser Druck wieder hochkommt. Was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, okay, ich muss mich einfach ein bisschen besser vorbereiten, noch mehr rein investieren, noch mehr üben, dann wird die Angst schon gehen. Aber statt dass die Angst besser wurde, ist es eigentlich immer schlimmer geworden. Und dieser Druck ist immer größer geworden. Und dann war es so ein Punkt, wo ich sagen musste, okay, ich schaff's gerade nicht alleine. Ich bin ehrlich geworden, ich habe mir Hilfe gesucht, ich habe drüber geredet und drüber gebetet. Und ich durfte meine Perspektive ändern. Weg von, ich mache das jetzt, um meine Ängste zu überwinden, um es mir endlich zu beweisen, dass ich das kann. Oder irgendjemand anders zu beweisen, dass ich das kann. Hinzu, ich mache das, weil ich will lernen, Gott zu vertrauen. Meine Umstände haben sich nicht verändert. Ich musste mich auch immer noch vorbereiten. Aber, und auch die Angst ist immer noch zum Teil da. Aber ich merke, wie Gott mir beibringt, ihm noch mehr zu vertrauen. Wie ich lerne, mich nicht auf meine eigene Kraft zu verlassen, sondern vertraue darauf, dass Gott in mir wirkt. Solange du die Dinge im Verborgenen hältst, solange du deine Enttäuschung und deine Fehler versteckst, haben sie im Dunkeln ein Riesenwachstumspotenzial. Alles, was im Dunkeln bleibt, wird nicht geheilt. Und vielleicht ist heute für dich so ein Moment der Wahrheit, wo du nicht länger versteckst, was in dir drin ist, wo du nicht länger deine Enttäuschung versteckst. Aber ehrlich werden bedeutet auch loslassen. Es bedeutet, meinen Stolz loszulassen, der sagt, ich schaffe das doch alleine. Ich versuch's nochmal, ich glaube, ich kann das. Und es bedeutet, meine Scham loszulassen. Was denken denn nur die anderen, wenn die jetzt sehen, worüber ich so enttäuscht bin? Was denken die anderen, wenn sie meine Enttäuschung sehen? Ehrlich werden bedeutet, sich verletzlich zu machen. Aber du kannst dich verletzlich machen, wenn du weißt, dass Gott bei dir steht, dass Gott es gut mit dir meint und dass er für dich sorgen wird. Du kannst nur korrigieren, was du auch konfrontierst. Gott bietet dir seine Gnade an. Unsere Sünden sind durch Gnade gerettet. Wir sind durch Gnade gerettet, unsere Sünden sind durch Gnade vergessen. Egal wie schlecht, wie gemein, wie fehlerhaft du bist, egal was in deiner Kiste der Enttäuschung drin ist, egal wie sehr du dich dafür schämst, Gottes Gnade ist verfügbar für dich. In Titus 2, Vers 11 bis 12 steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir hier noch auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ich wünsche mir, mit meinem ganzen Leben Gott zu ehren. Aber das bedeutet für mich, ehrlich zu werden. Das bedeutet für mich, dass ich mich von Gottes Gnade erziehen lasse. Es bedeutet ehrlich werden, Dinge ans Licht holen, raus aus meiner Komfortzone zu gehen und zu lernen, Gott zu vertrauen. Es bedeutet, meine eigene Kontrolle abzugeben. Du darfst ehrlich werden von Gott. Du darfst ehrlich werden. Was ist in deiner Kiste der Enttäuschung? Was hat sich in dir angesammelt? Wovon bist du von dir selbst so sehr enttäuscht? Werd ehrlich. Hol die Dinge ans Licht. Und vielleicht ist es schmerzhaft für dich, diese Dinge anzuschauen. Du musst es nicht alleine machen. Nach Hilfe zu fragen, ist immer ein Zeichen der Weisheit. Such dir Leute, mit denen du zusammen beten kannst. Wir haben hier Leute, die super gerne mit dir beten. Wir haben ein richtig cooles Seelsorgeteam, die mit dir auch diese Dinge angehen wollen. Wir haben Angebote wie Get Free, wo du in einer Gruppe gemeinsam diese Dinge angehen kannst. Aber hör auf, sie zu verstecken. Hör auf, sie im Verborgenen zu halten. Denn du kannst nur korrigieren, was du auch konfrontierst. Frag Jesus, okay, Jesus, was ist heute für mich dran? Vielleicht ist es ehrlich zu werden. Vielleicht ist es Stolz loszulassen. Vielleicht ist es eine Sache, ganz bewusst ans Licht zu holen. Vielleicht darfst du deine Komfortzone an einem bestimmten Punkt verlassen und lernen, Gott zu vertrauen. Nimm dir nicht gleich 20 Next Steps vor, sondern frag Jesus, was darf ich heute tun? Und dann darfst du erleben, wie Gottes Gnade dich verändert. Weil Gnade sagt, vertraue mehr. Gottes Gnade ist verfügbar für dich. In Römer 3, Vers 28 steht, also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Amen.
Ich kann nichts tun, um dir mehr zu gefallen. Du siehst mich gerecht, heilig und rein. Durch dich bin ich sein, durch dich bin ich frei. Es ist alles nur Gnade, unverdiente Gnade. Ich kann nichts tun.
Wohin gehst du mit deinen Enttäuschungen, wenn du den Mut hattest, die Kiste aufzumachen, die Sachen nicht zu verstecken, nicht zu verschleiern, sondern auf einmal konfrontiert bist mit den Sachen? Ich glaube, ein guter Punkt ist, zu Jesus zu gehen, Jesus ins Gesicht zu schauen, um es mit ihm zu besprechen als ersten Schritt. Wie kann man Jesus sehen? Jesus hat am Ende seines Lebens gesagt, ich gebe euch ein Symbol, was ich euch mitgebe als Christen, egal wie lange ihr noch auf dieser Erde seid, bis ich dann wiederkomme. Und es ist Abendmahl. Abendmahl, dieser Moment, wo das gebrochene Brot als Symbol für den Körper von Jesus, der gebrochen ist, der Traubensaft oder der Wein als Symbol für das Blut, was Jesus vergossen hat, wo wir mit dem konfrontiert werden. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich kann doch nicht in so einem heiligen Moment des Abendmahls, kann ich doch nicht mit meinen Enttäuschungen kommen, kann ich doch nicht mit meinem Versagen kommen. Aber wenn du reinschaust in die Bibel, in Matthäus 26, das letzte Abendmahl, als Jesus das Brot nahm und es brach und den Kelch durch die Runde gab, denkst du, es ist so eine heilige Atmosphäre. Im nächsten Augenblick kommt der Moment, wo Jesus sagt, es ist einer unter euch, der wird mich verraten. Und es kommt dieses Zwiegespräch mit Judas und Jesus konfrontiert Judas mit der Wahrheit. Er verurteilt ihn nicht in Religion, er deckt es nicht zu, er bringt es ans Licht, er konfrontiert es, um es korrigieren zu können. Und er begegnet ihm mit einer Gnade und er lädt ihn an den Tisch ein, mit ihm zu essen. Du darfst mit deiner Enttäuschung gleich zum Abendmahl kommen, um das Brot zu nehmen, den Wein zu nehmen, Vergebung in Anspruch zu nehmen, Wiederherstellung zuzusprechen, der Person, von der du enttäuscht bist, mit der Person in einen Prozess zu gehen, um Dinge wiederherzustellen, damit Heilung wieder passieren kann. War es die letzte Enttäuschung, die Matthäus 26 passiert ist mit Judas? Kurze Zeit später, Petrus, wieder der Punkt. Ich wollte alles richtig machen, ich will dir gefallen. Und er ist von sich enttäuscht und Jesus schaut ihn an mit diesen Augen und es sind nicht Augen der Verurteilung. Es sind nicht diese religiösen Augen. Streng dich doch ein bisschen mehr an. Hättest du was Besseres sagen können als Antwort, lieber Petrus. Sondern es sind diese Augen von Gnade, die ihm tief in die Augen schauen. Und lass uns die nächste Zeit nutzen und ich möchte gerne mit dem Gebet starten, während der nächsten Zeit des Worships uns zu konfrontieren mit dem Blut von Jesus, mit dem Opfer von Jesus. Jesus liebt uns über alles. Jesus ist ans Kreuz gegangen für jede Weggabelung, für jede Sünde, die wir getan haben, für jedes Versagen, für jede Enttäuschung, die in uns drinsteckt, jedes Selbstmitleid, wo wir uns an die Teufel, an die Schulter von Satan hängen und uns dort ausheulen. Das ist Selbstmitleid. Das hat Jesus alles gebrochen am Kreuz, um uns eine Ewigkeit zu schenken und sagen, denkt von dieser Ewigkeitsperspektive. Und Abendmahl hat genau diese Perspektive, zu Jesus zu gehen, über die Sachen zu sprechen, die hier in dieser Kiste drin sind, wenn, nachdem du den Mut hattest, dich zu konfrontieren. Und dann korrigiert Jesus mit Augen der Gnade und sagt, hey, das ist die Richtung, wir gehen gemeinsam Richtung Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ich möchte ein Gebet sprechen und euch einladen, das Abendmahl miteinander einzunehmen, nach vorn zu kommen, links und rechts von der Bühne und diesen Moment der Begegnung mit Jesus zu machen. Himmlischer Vater, du bist hier. Ich danke dir, dass Gnade bei dir größer geschrieben wird als Religion, dass du nicht gekommen bist, um eine Religion zu stiften und uns Menschen in Selbstoptimierungstechniken zu schulen, sondern du hast gesagt, ich gehe genau in die Momente der Schwäche. Ich gehe in die Momente der Ehrlichkeit hinein. Ich nutze diese Momente, wo dir vielleicht die Tränen über die Wangen rollen, um deine Tränen in ein Lachen zu verwandeln. Und das können wir nicht aus eigener Kraft, nicht aus innerer Stärke, aber bitte offenbare du dich jetzt in der nächsten Zeit, dass wir dein Blut, was ein Symbol ist für die Vergebung, nochmal neu verstehen. Dass wir dein Opfer, was ein Symbol welches wir als Symbol des Brotes haben, nochmal neu verstehen. Und dass wir da reingehen und sagen, wir schauen einen Jesus an, der gnädig ist und die Momente der Ehrlichkeit, die Momente der Schwäche von uns nutzt, weil er sagt, ich zeige dir eine neue Perspektive, ich ziehe dich in die Ewigkeit und das ist eine Perspektive der Gnade. Jesus, dein Blut steht über allem und wir beten dich an und wir stellen dich in den Mittelpunkt. Und wir kommen zu dir an deinen Tisch, zu dem du uns eingeladen hast und uns nicht verurteilst, sondern das Urteil bereits getragen hast am Kreuz und sagt, du bist gerechtfertigt, du bist freigesprochen durch Gnade. Amen.
So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche. Und wenn du sagst, darüber hinaus möchte ich diese Kirche gerne im Gebet und finanziell unterstützen, dann teilst du mit uns einen Traum. Und wir haben einen Traum, dass diese Botschaft von Gottes Liebe und von dem Glauben an ihn nicht nur hier in Berlin bleibt, sondern über die Grenzen der Stadt, über die Grenzen des Landes weit hinausgeht. Dann machst du das mit deinen Gebeten, mit deiner Spende möglich. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieser Kirche bist, und lass uns gemeinsam kooperieren, um das Reich Gottes hier in Deutschland zu bauen.